Studio 1 in Berlin. Dort, wo Knowledge auf Entertainment trifft. Wo sich Kulturgrößen und Szenekenner über den heißesten Scheiß austauschen. Größer als der Hype. Realer als die Realität. Genau dort steht auch ein kleines Studio 2. Und von hier kommt die neue Ausgabe von Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.
Alles neu macht der Mai, aber ein paar Dinge, die bleiben wie immer. Und zwar Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast, alle zwei Wochen mit Amadeus Thüner und Simon Buß. Das bin übrigens ich. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Episode. Amadeus, wie geht's dir so?
Ich bin beeindruckt von deinem Einstieg gerade. Das hat schon Tagesschau-ähnliche Zustände angenommen. Das ist ja so, als ob man da nicht sagen könnte, so, ey, neue Folge, los geht's. Nein, Simon muss es wieder hochoffiziell machen. Soll ich eigentlich unseren Instagram-Account umbenennen in oschunpodcast-official?
Official? Gefällt mir.
Nee, ach, hör auf.
Ja, aber vielleicht nächstes Mal. Yeah. Vielleicht startest du in der 29 einfach und dann machen wir das Ganze einfach ein bisschen schneller, ein bisschen zackiger auf den Punkt.
Ach komm, nee, ist schon gut.
Ja,
ist schon
Thüner
gut. 28. Episode,
möchte
ist loslegen. Ja auch vollkommen richtig. Die erste Episode nach unserem groß angelegten Geburtstag.
Ja.
Ach Mensch.
Ja, das war ganz zauber. Vielen Dank auch für all eure Nachrichten, die unter anderem
schön,
bei Instagram reingetrudelt sind. Mit dem Hashtag OSchuhenPodcast, beziehungsweise auf unserem Account OSchuhenPodcast. Vielen, vielen Dank. Ich wollte gerade sagen, für die Anteilnahme, aber eigentlich für die
die Leute waren so, oh du Scheiße, ein Jahr schon. Oh Mann.
Und es geht immer weiter.
Das war wirklich sehr schön. Also auch generell das Feedback über die verschiedensten Kanäle bei Spotify, bei iTunes und auch bei YouTube zur aktuellsten Episode, die dann jetzt nicht mehr aktuell ist, wenn ihr diese Episode gleich zu Ende gehört habt. Das war doch sehr schön. Wir hatten drei verschiedene Themen, die wir runtergerockt haben und eines ist, glaube ich, am besten im Gedächtnis geblieben, denn das hat ja jetzt auch zuletzt recht hohe Wellen geschlagen und zwar ging es da um das, was Pata im Folgenden vorhat. Und da gibt es ja jetzt, da gibt es ja jetzt die offizielle Bestätigung auch auf Internetseite, beziehungsweise auch auf den eigenen Kanälen. Und da war ordentlich was los. Also war schon echt krass.
Ja, ist ganz geil, ne? Wenn man so einmal so nach Amsterdam fährt und sich mit Tim auf ein kurzes Gesprächlein trifft und dieses Gespräch dann ja auch in den Podcast reinschneidet und da dann eine exklusive Information drin veröffentlicht und offiziell macht. Das ist schon ganz schön stark. Mittlerweile auch von Hypebeast zum Beispiel gespielt worden, von Heiß Nobody, glaube ich. Auch da danke an euch, dass ihr den entsprechenden Plattformen dann auch gerne in den Kommentaren gesagt habt, wo diese Information eigentlich herkommt, dass das keine Kaffeesatzleserei ist, sondern ne, von den kleinen Günther Wallraffs von Oschuhen tatsächlich bei Butter aus der Mülltonne gezogen wurde. Direkt, also das ist schon sehr, sehr cool. Danke da auch für eure Mithilfe. Das hat sehr viel Freude gemacht, in den vergangenen Tagen zu verfolgen.
Voll. Und von Tims Seite aus sicherlich halt auch nochmal schön mitgespielt, das Ganze. Und da einfach diese Information zu haben und von ihm zu hören, was da jetzt an den Start geht, das ist schon wirklich spannend. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Wochen und Monate. Und wenn ihr gerade gar nicht wisst, worüber wir reden und ihr euch so komplett wundert, dann doch gerne einfach mal den verschiedensten Kanälen folgen, respektive doch auch einfach mal die letzte Episode nochmal nachhören. Befindet sich am Ende, ich glaube ab Minute 53, wenn ich mich nicht täusche, hat Tim so ein bisschen was aus dem Nähkästchen geplaudert.
Und falls ihr Informationen habt, die ihr uns gerne geben möchtet, die auch ähnlich exklusiv sind wie das, was Tim da zum Besten gegeben hat, hey, auch da, ihr kennt die Kommunikationswege und wisst, wie ihr uns erreichen könnt.
Ansonsten sitzt Simon aber auch ganz gerne mit so einer umgedrehten Zeitung, einem kleinen Loch in der Mitte auf Parkbänken und beobachtet euch. Also von daher, let's see what he's finding out.
Ja, so richtig, aber so falsch.
Ja, wie immer. Oh Mann, ja komm. Was für ein Thema haben wir diese Woche, Simon? Erzähl mal.
Wir sprechen über eine Herzensangelegenheit von mir und das ist der New Balance 99 V5. Deshalb sei an dieser Stelle auch ganz kurz erwähnt, dass diese Episode Spuren von Werbung enthalten könnte. Ich möchte aber auch dazu erwähnen, dass jegliche Euphorie, die euch in den nächsten Minuten bis Stunden erwarten könnte, meinerseits, tatsächlich nicht käuflich ist, sondern einfach nur ehrlich. Das ist für mich eine ganz große Freude, dass wir hier von New Balance den 99 V5 bekommen haben. und darüber reden können, dürfen und vor allem auch wollen.
Und außerdem muss man auch dazu sagen, es ist natürlich auch wunderschön, dass eine Brand wie New Balance eine erneute Kooperation mit uns eingehen möchte, denn wir haben ja auch zuletzt schon über den 997H gesprochen. Die Episode könnt ihr euch nämlich auch nochmal gerne zu Gemüte führen. Da geht es ja auch unter anderem über unsere Lieblings-New Balance, ganz generell gesehen. Und da hast du ja schon einen Schuh rausgehauen, über den wir ja im Endeffekt sprechen, respektive über den Nachfolger sprechen werden. Und deswegen 990V5. Ey, es ist soweit.
Lang haben wir, so lange eigentlich auch nicht, ne? Waren jetzt 3 Jahre, die wir haben warten müssen, bis dann die V5 des 990er rauskommt. Ich würde vielleicht ganz gerne, Amadeus, wenn du dabei bist, erstmal ein paar Jahre zurückspringen. Und zwar so in die 80er des vergangenen Jahrtausends. Beziehungsweise nicht die 80er des vergangenen Jahrtausends, sondern vielleicht reichen auch die 80er des vergangenen Jahrhunderts.
Wollen wir es mal nicht zu kompliziert machen.
Wollen wir es nicht so.
1982 war es.
Als der New Balance 99 OG für $100 damals in den Markt kam, nach 2 Jahren Entwicklungszeit. Ich würde mal sagen, dass viele der, wenn man sich jetzt die letzten Modelle und die ganze Produktpflege anguckt, viele der hauptoptischen Merkmale damals noch nicht vorhanden waren. Suede-Elemente, die sich so über die Toebox ziehen, sind so ganz leicht am Rande des Mudguards schon angedeutet. Es ist natürlich auch schon ein hochtechnisierter Laufschuh und schon damals eine richtige Granate, die so ein Allrounder, hätte ich jetzt gesagt, ansprechen sollte.
Ja, ein Performance-Running-Schuh halt.
Ich als jemand, der nicht läuft, also falls jetzt irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt, weil er sagt, oh, für oberpronunzierende Läufer ist das aber jetzt nicht so der richtige Schuh, ne? Dann tut mir das sehr leid. Ich habe nur das Gefühl, dass der über die Technik, die drin verwendet wurde, Top-Performance-Laufschuh.
Kann ich tatsächlich unterschreiben, weil ich bin schon in einem 99 laufen gewesen. Und bevor ich wusste, dass ein 99 existiert, nee, Quatsch, so lange ist jetzt auch nicht zurück. Aber tatsächlich habe ich den eine Zeit lang als Laufschuh gehabt und bin auch New Balance wirklich bei den Laufschuhen, also wenn wir jetzt wirklich über das Joggen, das Laufen sprechen, halt auch treu geblieben, weil gefällt mir einfach gut. Er fühlt sich automatisch gut an, wenn du ihn an den Fuß packst. Du hast ein gutes Gefühl da drin. Er ist nicht so, wie soll ich sagen, wabbelig leicht, ja, also du gehst nicht davon aus, der müsste halt federleicht sein, weil dann ist es aus meinem persönlichen Empfinden heraus auch nicht so diese Stabilität, die ich mir wünsche. Gleichzeitig hast du aber diesen Komfort und diesen Halt, also es ist wirklich ein guter Performance-Running-Schuh, so wie er ja auch damals erfunden wurde, halt eben für Leute, die sagen so, ich möchte vielleicht mal nur 5 Kilometer laufen, vielleicht möchte ich auch Marathon laufen, vielleicht laufe ich ein bisschen über Straße, ein bisschen durch die Wälder, wie auch immer. Der sollte halt einfach für alle Leute funktionieren und in meinem Falle tut er das tatsächlich.
Bei mir auch, insbesondere fürs Gehen. Das ist so meine Hauptdisziplin, die ich mit dem Schuh bestreite.
Und
das
natürlich.
Macht er wirklich perfekt. Und ich finde, der OG wirkte optisch noch ein bisschen näher an den später erschienenen 997, 998ern. Von der eigentlichen 990er Version gab es dann erst 1998, also 16 Jahre nach Markteinführung, eine zweite Version, eine überarbeitete Version, und die hat den Look, finde ich, von Grund auf geändert und in die Richtung gegeben, die auch heute noch aktuell ist, eben mit diesen Suede-Streifen, die sich in diese Toebox reinziehen, auch mit der Sohlenkonstruktion, die damals dann auch schon ein bisschen bulliger geworden ist. Und technisch, ja, hat New Balance da auch wieder abgeliefert. Die Endcap-Dämpfung war schon drin, meines Wissens auch die Endurance-Laufsohle schon drunter. Also viele Dinge, die heute noch in diesem Schuh enthalten sind und immer weiterentwickelt worden sind, damals schon Bestandteil. Statt dass man dann sagt so, hey, und auf die V2 folgt dann direkt die V3, hat sich New Balance dann aber gesagt, naja, bei allen anderen Schuhen haben wir es auch so gemacht, nach dem, was weiß ich, 574 kommt der 575 und nicht der 574 V2, 3, 4. Deshalb hat man dann gesagt, um in dieser Nomenklatur zu bleiben und die Lücke zum 995 zu schließen, fängt man dann mal mit einem 991 an, geht auch über einen 92 und 93 zwischen 2001 und 2008 war das. Und der 991 hat ja auch einen sehr berühmten Fan, würde ich mal sagen.
Oh ja, das stimmt. Da gab es jemand, der hat ihn sehr gerne am Fuß gehabt. Der hat auch sehr viel produziert, womit wir heutzutage arbeiten.
Ja, oder überhaupt, ne? Da war nicht nur der 91er, sondern auch den 93er hat er getragen, der gute Steve Jobs.
Richtig, genau. Das war so, glaube ich, sein Good-to-go-Outfit. Rollkragenpullover und dann vor allen Dingen zum Schluss eben auch der 993. Das waren schon so die Dinge. Deswegen hat man, glaube ich, bei New Balance auch sehr schnell immer so diesen Dad-Schuh-Aspekt gehabt. Also wenn wir jetzt nochmal zurückspringen und überlegen, dass er, als er 82 auf den Markt kam, eben auch $100 gekostet hat, war natürlich echt ein Quantensprung des Preises, hätte ich fast gesagt. Es war vorher nicht normal, dass ein Schuh einen derart hohen Preis hat. Das muss man sich 82 auch mal vorstellen, da war das Ganze ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Heutzutage schmeißt man ja mit Geld um sich, als wenn kein Morgen mehr geben würde. Aber vielleicht auch deswegen war es halt so, dass Leute gesagt haben, na okay, das sind dann halt eben die Väter, die halt auch mal ein bisschen mehr verdienen und dann draußen in ihrem Vorgarten den Rasenmäher schwingen und dann halt aber eben auch nochmal eine Runde laufen gehen. Angesagt allerdings war die 99er-Reihe aber auch immer bei Rappern. Das ist ja auch so ein Ding. Also wenn ich mal überlege, gerade Rack One vom Wu-Tang Clan, großer Fan vom New Balance gewesen. Oder auch, wenn man aktuelle Leute rannehmen möchte, so jemand wie Meek Mill, die haben das Ding auch immer gefeiert.
Da finde ich es übrigens ganz schön, auch weil du es gerade von den Rasenmähern hattest, den
jetzt Claim, bin ich gespannt.
Den Claim, den man aktuell auch dann von New Balance Seite zur Eigenwerbung nutzt, zu sagen, ah, hey, so, der Schuh wird nicht nur von Dads in Ohio getragen, sondern auch von Models in London. Und den Spagat schafft dieser Schuh einfach unfassbar gut. Das ist schon vollkommen richtig. Ja, nachdem er dann bis 2008 den 991 bis 993 bei New Balance rausgebracht hat, kam dann 2012 wieder die Rückbesinnung auf den Originalnamen, auf den originalen 990er und man hat ihm eine V3 und dann 2016 die im Moment ja aktuelle beziehungsweise noch bis jetzt aktuelle V4
und
gegeben.
Und da würde ich gerne mal kurz einhaken, Simon, weil ich glaube, das wurde in allen bisherigen Podcast-Episoden viel zu selten besprochen. Wie findest du denn eigentlich den 99 V4? Und welche Farbe gefällt dir da am besten?
Ja, danke, danke, dass du fragst, weil ich auch wirklich diesen Podcast, wir machen ihn seit 28 Episoden und ich denke mir immer so, wann können wir denn eigentlich auch mal über das sprechen, was mir so wichtig ist? Graue Boah. New Balance-Schuhe.
Oh Mann, ja komm, was?
Ja, nee, das ist tatsächlich für mich V3, V4, also das ist ja über den spätestens den 993er sieht man ja schon ganz klar auch die Richtung, die es dann später seit 2012 mit V3 und V4 gegangen ist in dem New Balance 99. Ich finde das großartig. Das ist so eine tolle Silhouette und sie schafft halt für mich etwas. Sie ist bullig, ohne irgendwie Balenciaga zu sein, so was halt komplett over the top cartoonesque ja schon ist. Sie schafft es qualitativ hochwertig zu sein. Also die Materialien, Made in USA, Freunde, das ist à la Bonheur. Und dazu kommt dann ja noch, dass es einfach ein grauer Schuh ist und er ist nicht langweilig. So, das musst du ja auch erstmal schaffen. So einen einfarbigen, monochromen Schuh. Und das sind halt Dinge, die halt sehr gut sind. Dazu kommt natürlich eine Technik, also die Dämpfung und das, was ich eben auch über Stabilität und Flexibilität gesagt habe, das vereint dieser Schuh sehr gut. Eine Ortholite-Einlegesohle ist auch noch drin. Also, das ist dann auch sehr komfortabel. Und ich weiß, das ist für mich einfach so sehr nah an perfekt.
Bei mir war es ja eigentlich immer die 500er-Reihe, die ich sehr gefeiert habe. Mhm. Und daran hat sich heutzutage auch nichts geändert. Ich mag das einfach, weil es für mich auch aus der New Balance-Historie heraus neben dem 1500er eigentlich so der Sneaker auch für mich ist. Das hatte halt viel damit zu tun, was man damals in London auf der Straße gesehen hat, als man da eine Zeit lang mal war oder halt auch eben durch Freunde und Bekannte. Und da auch der Schwenk dann eben zu dir. Je öfter ich bei dir auch den 99 V4 gesehen habe, desto mehr war ich so, okay, den habe ich echt sträflich außer Acht gelassen. Es ist echt ein richtig, richtig guter Schuh. Man kann den zu vielem kombinieren, ob man jetzt eine Pinroll macht oder halt einfach nur die Hose ein bisschen hochkrempelt oder ob man auch eine kurze Hose dazu trägt. So, der funktioniert einfach gut, weil er einfach einen wirklich richtig schönen dynamischen Shape hat. Halt eben auch daraus entstanden, dass er halt natürlich ein Performance-Running-Schuh war und ist. Und man den auch heutzutage noch dazu nutzen kann, also ohne Probleme. Es gibt ja auch da immer viele Leute, die halt auch bei den verschiedensten Brands dann immer sagen, ach ja, toll, früher war das halt, weiß ich nicht, eine Running-Silhouette, eine Basketball-Silhouette, die kannst du ja heute gar nicht mehr auf dem Platz anziehen, mit der kann ich ja gar keinen Sport machen, die funktioniert ja jetzt nur noch, wenn ich, keine Ahnung, meine 5 Meter von der Haustür bis zum Club laufe oder ähnliches. Mhm. Das ist halt bei dem 99 überhaupt nicht der Fall. Also den kannst du dir auch noch an den Fußstangen ganz normal Sport damit machen, wenn du Bock drauf hast. Du kannst ihn aber auch ganz normal anziehen und sagen so, ey, das ist jetzt mein Good-to-Go-Schuh für den Tag. Und das fand ich dann bei dir, wie gesagt, ganz nice gesehen zu haben. So, ah, doch, der 99 V4, starker Schuh. Und jetzt auch gerade mit dem Update des V5, wirklich eine stabile Rakete. Ich habe ihn jetzt die letzten Tage öfter am Fuß gehabt, bin ein bisschen mit dem spazieren gegangen und habe mich echt wirklich immer darüber gefreut. Also jetzt auch zuletzt, ne, war ja auch der Switch von es könnte doch noch der Winter zurückkommen zu ha, hier ist der Sommer. So, also dementsprechend auch in den verschiedensten Outfits, sage ich mal, funktioniert der wirklich sehr gut. Und was mir bei dem 99 auch sehr gut gefällt, ist halt eben der Blick auf die Toebox. Ich habe immer so ein bisschen Problem damit, wenn die Toebox zu asymmetrisch wird. Mhm. Naja, egal ob durch halt Nähte oder durch abgesetzte Patterns oder ähnliches. Ich mag es dann doch halt eher auch, wenn der Schuh, wenn du oben drauf schaust, eben den Blick, den du als Träger selbst hast, gut funktioniert. Und das gefällt mir beim 99 V4 und auch beim V5 sehr gut. Eben halt mit der Mesh-Toebox da drauf, dass halt eben so die zwei Nähte trotzdem symmetrisch funktionieren. Und das ist halt echt ein schönes Gerät und einfach geiler Shape.
Mhm. Ich bin voll bei dir. Also das ist,
hätte
so,
mich auch gewundert, du Fan.
Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es gesagt.
Ja, siehst du, so kann es passieren. Aber jetzt so für dich auch, ich meine, du hast ja auch den V4 jetzt wirklich lange und auch sehr gerne getragen. Wo siehst du auch so ein bisschen die Unterschiede jetzt zum V5? Ist das jetzt ein riesiger Sprung oder ist es doch noch ein bisschen eher eigentlich der DNA treu geblieben und hat nur kleinere Änderungen drin?
Ich finde ehrlich gesagt, dass die, ich würde mal sagen, optische Modellpflege von V4 zu V5 doch auffällig geraten ist. Also es ist jetzt nicht so ganz dezent, mal hier die eine Linie ein bisschen verändert oder da mal ein bisschen entschlackt, sondern die Sohle wirkt deutlich aufgeräumter. Da fängt es schon mit an, die Laufsohle unten drunter. Wenn man sich das jetzt mal genauer anguckt, da gibt es ein paar Änderungen, aber die sieht man ja nicht so oft. Aber die Mittelsohle ist ein bisschen aufgeräumter. Das Upper, finde ich, ist wesentlich, ich würde mal sagen, sleeker. Es ist klarer geworden. Es wirkt für mich ein bisschen näher am 992, 93 als an der V4 dran, weil die Augen auf der Seite verschwunden sind. Neben dem New Balance N rechts und links sind ja noch so zwei ganz kleine Ebenen, die nochmal auf das Mesh runter zeigen im Leder.
Ja.
Die sind verschwunden. Die Linienführung von der Ferse bis vorne in den Mudguard rein ist eigentlich eine Linie, die nicht mehr richtig unterbrochen ist. Und dadurch ist es halt sehr viel klarer. Es ist eigentlich, wenn man sich den Gesamtschuh anguckt, würde ich es tatsächlich trotzdem als Modellpflege bezeichnen. Aber es ist schon viel passiert. Dann kommt ja auch noch dieses TPU-Element unterhalb des Knöchels auf der Seite mit dazu. Wo ich im ersten Moment, und das muss ich ganz ehrlich sagen, als ich den Schuh auf den Press Days einer Berliner Agentur im, lass mich nicht lügen, war das so Oktober, November 2018 das erste Mal gesehen habe.
Genau.
Habe ich gedacht so, was ist das für eine Plastikteil schon da an dem Schuh dran? Was habt ihr da gemacht? Aber ganz ehrlich, je häufiger ich es sehe, desto weniger schlimm finde ich es, weil normalerweise mein erster Gedanke war so, Mann, das ist ein Made-in-USA-Schuh, das ist hochwertig, ihr verwendet so geiles Pigskin-Suede und so, das ist alles toll und ich feiere es, aber wieso macht ihr jetzt Plastik dazu?
Aber, echt? Das hat mich gar nicht gestört, ehrlich gesagt.
Doch, optisch total, aber mittlerweile fällt es mir gar nicht mehr auf, ich finde es eigentlich einen ganz netten Akzent und dann ist, glaube ich, die gravierendste Veränderung, wird man dann nochmal auf der Ferse hinten sehen, wenn da dann statt diesem einfachen 3M-Element, was bei V4 war, dann dieses Doppel-V prangt, also genau. V5, da in ein Element zusammengeklappt und ich...
Für alle Leute, die vielleicht im Mathematikunterricht nicht aufgepasst haben, die 5 römisch ist auch ein V, deswegen V.
Falls ihr in Mathe nicht aufgepasst habt, aber bei Latein auch nicht, da hättet ihr es übrigens auch mitkriegen können.
Okay, gut, ja, alles klar. Danke, Simon.
Es ist so, um das Thema zurückgekommen, mein Lieber. Ich würde es eine Modellpflege nennen.
Ja, ja, okay.
Aber möchte diese Frage einfach etwas später in dieser Episode mal weitergeben. Ich bin mal gespannt, was wir da noch für eine Antwort bekommen, denn auch das könnte man an dieser Stelle, wenn man den Titel und eventuell den Text in den Infoboxen nicht gelesen hat, könnte man spätestens jetzt denken, so, oh, wovon spricht er? Ja, er spricht davon, dass wir auch dieses Mal wieder Gäste an Bord haben.
Und richtig.
Ja, es ist ein Plural.
Plural deswegen, vollkommen richtig. Wir haben nämlich zwei Gäste und starten wollen wir mit einem, den wir auch schon mal im Podcast begrüßen durften. Und zwar Sascha Priesters, a.k.a. The Moldern Way. Ein sehr wertgeschätzter Freund und Kollege und großartiger Fotograf. Und der durfte das nämlich zuletzt...
Wie war das nochmal mit der Blende?
Oh ja, Sascha hat mir persönlich sehr, sehr viel über Fotografie beigebracht. Ich bin ihm heute auch noch sehr dankbar. Wenn es euch ähnlich geht und ihr denkt so, ach, ich müsste mal was über Fotografie lernen, gerade im Hinblick auf Sneak on Streetwear, hört euch auf jeden Fall die Episode mit Sascha an. Er hat da gut was rausgepackt und auch im jetzigen Moment hat Sascha was sehr Schönes mitgebracht. Und zwar war er nämlich zuletzt mit New Balance in Boston. Und da kommt ja natürlich jetzt auch nicht unbedingt jeder einfach hin oder überlegt sich so, ach, ich mache mal eine Reise halt in die Produktionsstätte der Made in US Schuhe. Und gerade im Rahmen des V5 durfte er dort einfach mal vorbeischauen. Und da hat er uns einen kleinen, aber feinen Erfahrungsbericht mitgebracht. Deswegen Shoutout an Sascha an dieser Stelle. Und da hören wir doch jetzt mal rein.
Hi zusammen. Erstmal geil, dass ich hier sein darf, um ein bisschen über meinen Trip nach Boston zu berichten. Wer mich noch nicht kennt, der sollte sich unbedingt mal Episode 8 zu Gemüte führen. Denn als erster Gast durfte ich ein bisschen was zum Thema Street- und Sneaker-Photography erzählen. Und ja, aber genug davon. Ich war Anfang April in Boston zusammen mit einer kleinen Reisegruppe, bestehend aus dem Sneakers Mag und 4 Stores, Slam Jam, Naked, Size und Asphalt Gold. Und wir durften uns neben dem Headquarter auch die Factory in Boston, beziehungsweise es ist 30 Minuten von Boston entfernt, nördlich die Factory anzuschauen, wo der 990 oder die 990er Serie produziert wird. Und das war auf jeden Fall sehr interessant. Ich für meinen Teil war für New Balance Deutschland da, um da Bilder zu machen von der Factory, vom Produkt und von dem ganzen Spektakel drumherum. Genau, wir sind dann Montagmorgen los in unserem kleinen Reisebusschen, was auf jeden Fall sehr schlaglochanfällig war. Nicht so gut geeignet für amerikanische Straßen, die nicht so geil präpariert sind wie unsere deutschen. Sind wir dann also ja, circa 40 Minuten nördlich zur Factory gefahren. Das ist ein altes Backsteingebäude, was nicht so groß ist, wie man sich's vorstellt, vielleicht. Wo es noch unter anderem noch ein Outlet gibt und wo noch einige Büros und Labore drin sind. Also Labore für Materialien, für Sohlen, für Farbgebungen und so weiter und so fort. Denn ja, Die ganze Factory oder die ganze Produktionsstätte findet nur in einer Etage statt. Und wenn ich mal mit ein bisschen Wissen und ein paar Zahlen angeben kann, okay, wow, 10 Dinge, die ich in meiner Schulzeit nie gesagt habe. Es arbeiten dort 197 Mitarbeiter, davon natürlich nicht alle in der Produktion selber, denn da sind noch ja, Produktionstechniker angestellt, Ingenieure, und die natürlich auch gebraucht werden, um die Produktion auch am Laufen zu halten, neue Produktionswege zu implementieren oder auch halt bei neuen Modellen selbst in der Produktion zu helfen. Auch ein paar Designer sitzen da, für die es natürlich cool ist, direkt an der Produktion zu sein und auch mal Samples schneller produzieren zu lassen, als wahrscheinlich, ja, in anderen Firmen oder bei anderen Brands. Die insgesamt produziert New Balance dort in Boston ca. 1500 Schuhe am Tag in 7 Produktionslinien. Also es gibt pro Modell oder pro Farbgebung in manchen Situationen auch eine Produktionsstätte. wo dann die Schuhe gefertigt werden, denn natürlich braucht man für bestimmte Modelle auch andere Schablonen für die Lederteile. Und daher muss es einfach getrennt werden, weil nicht einfach zwischen den Modellen ohne Änderung in der Produktion gewechselt werden kann. Durch einen langen Gang vorbei an Umkleidekabinen und Sample-Laboren sind wir dann Schutzbrillen bewaffnet, Safety First natürlich, direkt auch in die Produktionsstätte rein. Und dadurch, dass die Produktion im zweiten Stock liegt und mit der komplette Boden ist aus Holz und es sind auch Fenster da, wirkt es nicht so fabrikmäßig, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, sondern es ist relativ entspannte Atmosphäre. Die Leute sind eigentlich alle gut gelaunt. Natürlich hat mal jemand einen schlechten Tag, aber generell wurden wir da sehr, sehr freundlich begrüßt und auch wenn wir mal was fragen wollten oder mal ein Foto gemacht haben, hat uns das keiner böse genommen. Wobei ich sagen muss, dass mir die Mitarbeiter schon irgendwie ein bisschen leid getan haben, weil wir da wie so eine Reisegruppe im Zoo um diese einzelnen Stationen geschlendert sind und 1000 Fotos gemacht haben. Ich hoffe, dass wir da niemanden verschreckt haben und nach unserem Aufenthalt da keine bitte nicht ansprechen Schilder aufgebaut wurden. Und wir haben dann natürlich einmal die Produktionslinie durchlaufen und praktisch den Entstehungsweg von einem 9er0 live begleitet. Und ja, wie sollte es da anders anfangen als beim Leder? Es gibt dort Lederteile, die sind so circa 1,50 x 1,50 groß. Die werden natürlich erstmal inspiziert. Dazu gibt es eine Maschine, wo das Leder ausgelegt wird, wie einem Tisch. Und über diesem Tisch ist eine Vorrichtung mit einem Laser und einer Kamera. Die Kamera scannt dieses Lederteil und der Laser markiert dann dadurch fehlerhafte Stellen im Leder. Also sei es fehlerhafte Farbe, fehlerhafte Lederstruktur, Teile, die zu rau, zu aufgeraut sind. Also einfach Stellen, die nicht genutzt werden können, um sie am Ende auf einem Schuh drauf zu nähen. Und diese markierten Stellen werden von einem Mitarbeiter nochmal geprüft und nochmal umkreist, sodass dieses Leder dann eine Station weitergereicht werden kann, wo es eine ähnliche Maschine gibt. Jedoch scannt diese Maschine dieses Leder nochmal und berechnet, wie viele Lederteile, also weil der 9er0 besteht aus circa 7-8 größeren Lederteilen, die natürlich alle aus diesem Leder ausgestanzt werden sollen. Und diese Maschine berechnet, wie möglichst viele Lederteile auf diesem Leder ausgestanzt werden können, sodass natürlich am wenigsten Ressourcenverlust da ist, weil es kostet nur Geld und bringt dem Tier, das dafür gestorben ist, auch nicht wirklich was. Diese einzelnen Lederteile werden dann an die Nähstation, so nenne ich sie mal, verteilt, wo dann nach und nach der Schuh zusammengesetzt wird. Dazu komme ich aber gleich, denn vorher gibt es noch einen Schritt, beziehungsweise die Grundlage dieses ganzen Schuhs ist das Mesh. Das Mesh ist nämlich durchgängig über den ganzen Schuh und auch unter den Lederteilen. Es dient nämlich als Basis für den ganzen Oberschuh. Was man sich vorstellen kann, dass dieses Mesh aussieht wie so ein U, was am Ende natürlich auch geformt wird. Und auf diesem Mesh werden alle einzelnen Lederteile nach und nach in den einzelnen Stationen draufgenäht. Pro Nähstation wird immer nur ein Teil verbaut. Das heißt, der Produktionsschritt an einer Nähstation ist immer der gleiche. Ein Mitarbeiter hat immer dieselben Teile dort liegen, die er auf dieses Mesh-Grundgerüst aufnäht. Man kann sich das an so einer Nähstation so vorstellen, dass der Mitarbeiter vor der Nähmaschine so eine Schablone hat, in die er dieses Mesh-Grundgerüst einspannen kann. dass er natürlich da kein Spiel hat, dass sich die Unterlage nicht bewegen kann. Und dann kann er sein Teil auf diesem Gerüst platzieren und draufnähen. Da ist natürlich sehr viel Skills gefragt, denn man will natürlich so wenig Ausschuss wie möglich haben am Ende. Und da das alles sehr, sehr präzise Handgriffe sind, brauchst da schon einiges an Expertise. Genau, zum jetzigen Zeitpunkt der Produktion haben wir einen relativ zweidimensionalen Schuh, der in den letzten Handgriffen oder Produktionsschritten jetzt noch geformt wird. Dazu gibt es eine Maschine, da wird dieser Schuh, der halbfertige Schuh eingespannt und die Toebox geformt, sodass wir dann am Ende wirklich den Oberschuh haben, den wir auch am Ende kennen. Und der, sagen wir mal, vorletzte Schritt ist, die Sohle an den Oberschuh anzubringen. Dazu wird die Sohle mit Kleber bestrichen und beide Teile kommen in so einen, ich sag nicht Ofen, denn es wird nicht heiß, sondern nur angewärmt. Dann werden beide Teile per Hand zusammengeklebt und kommen in wie so eine Art Presse, wo sie dann mit Druck behandelt werden, sodass natürlich am Ende auch der Oberschuh und die Sohle dauerhaft zusammenhalten. Bevor der Schuh dann verpackt wird, wird er nochmal durch einen Mitarbeiter kontrolliert und eventuell werden nochmal Klebereste beseitigt oder sonstige kleine Fäden abgeschnitten. Und wenn der Schuh natürlich gar nicht passt, dann wird er nochmal zurückgegeben, geguckt, ob da noch was gemacht werden kann oder ob es am Ende Outlet-Ware ist. Und dann haben wir eigentlich schon einen fertigen Schuh. Uns wurde gesagt, dass von dem Anlegen eines Auftrags, bis es beim Kunden ist, dauert es innerhalb der USA 4,5 Tage, was natürlich schon ein enormer Vorteil ist gegenüber einer Produktion in Übersee, weil es natürlich viel, viel, viel stärker auf den Kunden angepasst werden kann und da Kundenwünsche einfach schneller berücksichtigt werden können. Ja, das war mal so eine kleine Märchenstunde in die Produktion eines Made in USA Modells und ich muss sagen, ich war super fasziniert, dass man einfach am Anfang vor so einem Stück Leder steht und keine 3 Stunden später steht man vor einem fertigen Schuh, den man eigentlich direkt an die Füße schnallen kann und damit aus der Produktion laufen kann. Das ist schon wirklich mega faszinierend. Also es ist das ist einfach geil, das zu sehen und auch geil zu sehen, dass das Leute mit ihren Händen machen und was für Skills da auch abverlangt werden, dass am Ende der Schuh auch die Form hat, die er hat, den Shape hat, den er hat, dass da alles sitzt und dran genäht ist. Dem wird man sich irgendwie erst bewusst, wenn man das mal wirklich live gesehen hat. Und also jedem, der da mal die Chance zu hat, sich das mal live anzuschauen, dem kann ich das nur wärmstens empfehlen, weil das wirklich, wirklich eine Erfahrung wert ist. By the way, mir gefällt der V5 nicht nur, weil ich in Boston war. Mir hat der V4 schon gefallen und ich trage den Schuh wirklich sehr, sehr gerne. Daher müsste ich jetzt zu meiner Meinung dazu schreiben, dass sie nicht sponsert ist. Sondern mir der Schuh wirklich gefällt und ist eigentlich so mit mein liebstes Modell von New Balance, einfach weil ich super oft am Fuß habe. Ja, kann man nicht anders sagen. Für die Zukunft würde ich mir von New Balance wünschen, dass sie einfach noch ein bisschen mehr diesen Made in USA oder Made in UK Gedanken spielen, denn ich habe natürlich jetzt dieses Wissen oder die Erfahrung und habe gesehen, wie Schuhe wirklich per Hand dort produziert werden und was das für eine Leistung ist und für ein Privileg, sich auch so einen Schuh dann kaufen zu können, der in den USA hergestellt ist. Und das ist im Vergleich zu anderen Marken schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Also andere Firmen, Brands ziehen da auch nach, aber bei New Balance hat es einfach so eine Historie, die wirklich wunderbar ist. Und ja, ich denke, da könnte New Balance auf jeden Fall noch mehr Leute für begeistern, wenn sie dieses Wissen oder diese Erfahrung, die jetzt ich habe, auch anderen Leuten irgendwie vermitteln könnten. Von daher bin ich gespannt, was da noch kommt. Ja, und wer das Internet in den letzten Wochen nicht komplett ausgeschaltet hat, konnte vielleicht feststellen, dass der gute Jaden Smith in den letzten Wochen sehr, sehr viel New Balance getragen hat. Und da bin ich wirklich gespannt, ob New Balance auf den Testimonial-Zug aufspringt und Collabos längerfristig mit einem Musiker macht. Also es könnte eine sehr interessante Kombi werden und würde New Balance nochmal irgendwie einen neuen Weg eröffnen, den sie bis jetzt, glaube ich, nicht so wirklich gegangen sind. Und glaube, das könnte sehr spannend werden. Ich hoffe, ich konnte euch dann guten und detailreichen Einblick in die Fabrik in Boston geben und was dort so vor sich geht. Und bin sehr gespannt, wie der 90V5 hier bei uns in Deutschland ankommen wird, denn in den USA ist er schon draußen und da habe ich ihn natürlich auch schon an einigen Füßen gesehen, außer an meinen eigenen. Von daher bin ich da sehr gespannt. Und jetzt freue ich mich einfach, mal das sagen zu können, wo ich sonst nie die Chance dazu habe. Und zwar, ich gebe zurück ins Studio.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr neidisch auf die Reise, die Sascha da machen durfte mit den ganzen anderen Teilnehmern. Insbesondere diesen Factory Sale. Das war so bei mir, ich bin ja total interessiert an der Herstellung und an allem drum und dran. Aber total. Wenn ich höre, dass es graue New Balance Schuhe als Factory Sale gibt,
dann ist das... Da schlägt dein Herz höher.
Dann ist das etwas, was mich ad hoc triggert.
Ich fand es krass zu hören, halt wie man da so durch die Fabrik läuft und wie das Ganze überhaupt entsteht, was die für Produktionszeiten auch haben.
Und 4 Stunden, viereinhalb Tage, Entschuldigung, 4,5 Tage.
Und ich fand es halt vor allen Dingen auch geil, als er sagte halt, und da läuft man so durch die Fabrik, aber da sind auch Fenster und die haben auch eigentlich alle so ein gutes Wesen und sind freundlich. Naja, also man sieht, bei New Balance kümmert man sich um seine Angestellten. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr schön gewesen. Also vielen lieben Dank, Sascha, für diesen Erfahrungsbericht. Man hat auch im Nachgang und auch zuletzt auf seinen sozialen Medien gesehen, dass er wirklich großer Fan vom V5 ist und das halt eben auch zu Recht. Da schließen wir uns halt einfach mal nahtlos an. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, Sascha, dann auf jeden Fall mit dem richtigen Schuh am Fuß, geben wir uns mal alle fröhlich High Five. Ne? High Five. Five. Verstehst du? Five. Ne? Okay, gut. Ist angekommen.
Ja, finde ich großartig. Und was für mich ja immer noch offen geblieben ist, die Frage, ob New Balance den 990er über das Update von V4 auf V5, na, wie ich es genannt habe, optischen Modellpflege unterzogen hat oder ob das tatsächlich jetzt mehr ist als das. Also ob das wirklich eine Weiterentwicklung ist. Ich weiß gar nicht, wie da jetzt dann der Begriff wäre, der eben das Plus an Entwicklungen noch zum Ausdruck bringen kann. Brauche ich jetzt auch nicht irgendwie versuchen, im Kaffeesatz zu lesen, denn für diese Frage und auch noch die ein oder andere mehr, haben wir uns nämlich einen zweiten Gesprächspartner geholt. Und das muss man sich jetzt mal überlegen. Ich komme ja selber von den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, ich weiß, wie toll diese Rundfunkgebühr ist. Jeder hasst sie zu zahlen, aber letztlich bekommen wir dafür ja tollen Rundfunk. Aber ihr müsst es sehen, bei uns zahlt ihr erstmal nix und wir erfüllen unseren Bildungsauftrag trotzdem.
Oh, schön gesagt. Achso, wenn ihr das kommentieren wollt, könnt ihr das gerne bei YouTube machen, bei Spotify und bei iTunes ein Abo dalassen und so. Sollte ich jetzt gerade machen, Simon, ne? War der Punkt, wo ich ist da einsteige und das nochmal. Ja, okay, gut, super. Ja, ja. Aber zurück zu unserem zweiten Interviewgast, über den ich mich persönlich auch sehr, sehr freue.
Ja, ganz zauberhaft. Das ist Yassin von New Balance selbst, mit dem wir nochmal kurz die Möglichkeit hatten, genau diese Fragen zu klären. Also ist das jetzt eine optische Modellpflege oder ist es nicht? Und das beantwortet jetzt am besten Yassin selbst.
Also auf jeden Fall schon eine Weiterentwicklung des Produkts. Wir sind natürlich jetzt auch mit der neuen Version rausgegangen. Dementsprechend allein, wenn die Marke das auch präsentiert, handelt es sich einfach wirklich um eine Neuerung an dem Ganzen. Scott Hall selbst hat den Schuh auch jetzt designt. Das ist der Designer, der auch die V4 gemacht hat. Und es gibt auf dem Schuh dann doch einiges, was neu ist. Ja. Das heißt, zum einen hatten wir den TPU Powerstrap draufgepackt an der Seite. Das heißt, allein von der Seitensicht siehst du eigentlich schon, dass sich was verändert hat. Das ist so im Endeffekt die größte optische Neuerung. Natürlich auch ein bisschen technischen Hintergrund, einfach, dass es mehr Seitenstabilität bietet. Die Taubox selber haben wir verändert. Die ist etwas sleeker geworden, auch länger. Und das sieht man von vorne als auch von der Seite. Dadurch, dass sich quasi die Nähte verändert haben und quasi zwei Lücken im Mesh nicht mehr zu sehen sind, gibt es im ganzen Schuh einen streamlinierigen Look. Das heißt, er ist ein bisschen sleeker, schlanker geworden. Und das wirst du halt vor allem sehen, wenn der Schuh am Fuß ist. Ne? Also den Vergleich in der Hand zu machen, kannst du tun. Die größte Veränderung wirst du aber sehen, wenn das Ding dann am Fuß ist. Ansonsten haben wir hinten die Absorb-Kappe ein bisschen verändert gehabt. Sieht einfach neuer aus und die Dämpfung als solches ist anders verbaut. Und innen drin gibt es eine Ortolite-Sohle. Das ist eine orthopädische Sohle. Das heißt, du hast ein besseres Tragekomfort. Auch innen drin und als kleines Detail quasi hinten, hast du ja auch schon selbst gesagt gehabt, im Paneling findest du jetzt quasi so ein Doppel-V und nicht nur noch einfach reines 3M. Also die ganzen Details machen dann eben aus dem V5 tatsächlich auch eine neue Version und nicht nur ein reines Facelift, sondern da steckt euch einfach mehr dahinter, technisch als auch optisch.
Du hast diesen TPU-Strap schon erwähnt. Das war was, was als ich den Schuh das erste Mal gesehen habe, ich hatte es ja auch schon erwähnt vorher, ist so Ende November oder Anfang November letzten Jahres gewesen, ist das erste Element gewesen, was mir ins Auge gefallen ist und wo ich mir dachte so, wow, an den Schuh jetzt irgendwie so ein TPU-Element an die Stelle zu setzen, doch irgendwie sehr auffällig, aber ja tatsächlich auch funktional, ne?
Ja, da steckt auf jeden Fall eine Funktion dahinter. Generell spielt Funktion ja bei uns immer eine sehr, sehr große Rolle. Ich habe es vorhin ja auch gesagt gehabt, das ist das erste Ding, was dir halt auffällt, was sich verändert hat bei V5 verglichen zum V4. Und dahinter ist halt wirklich eine Funktion versteckt. Der TPU Power Strap quasi sorgt für mehr Stabilität. Und wir haben gewisse Mesh-Einsätze rausgenommen gehabt im Toe-Paneling und haben dann damit quasi wieder die Stabilität im Seitenbereich geschaffen. Also Funktion trifft Design, also spielt beides auf jeden Fall mit rein.
Den 99 würde ich jetzt ein bisschen neben dem 1500er wahrscheinlich als eins der Flaggschiffe bei New Balance bezeichnen. Wenn das stimmt, blinzel einfach. Es ist ein Podcast, man hört es. Nein, ernsthaft. Also ist es dann deshalb auch eine Modellreihe, bei der man an so eine Weiterentwicklung, wie du gerade auch sagst, noch mehr mit Samthandschuhen rangeht als vielleicht an andere Modelle im Hause? Beziehungsweise ist das etwas, was man besonders schützt?
Also der 99 ist auf jeden Fall das Flaggschiff, also das Power Horse quasi bei New Balance. War damals auch der erste Laufschuh, der die 100-Dollar-Marke geknackt hatte. Dementsprechend war von damals schon eine sehr hohe Bedeutung innerhalb unseres Hauses halt für diese Leute vorhanden. Das ist jetzt immer noch Stand der Dinge. Es ist mit das wichtigste Silo, was wir haben. Und hast auch richtig gesagt, ja klar, wir fassen das Ganze sehr, sehr vorsichtig an. Und werden auch die nächsten Monate da weiter auch am Ball bleiben. Also es ist kein Style, der irgendwie in nächster Zeit einen Takedown erfahren wird oder so. Sprich, wenn man 997 denkt, ist es erstmal kein 990S oder H geplant. Das ist einfach quasi Top-Notch Craftsmanship von New Balance in der Qualität und Performance.
Darf ich da aber mal kurz einhaken? Wieso gibt es, also was sind die Gründe, dass es davon keinen Takedown gibt? Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben?
Es gibt da jetzt nicht das Geheimrezept bei uns, wo wir sagen, okay, wir müssen jetzt einen Takedown quasi für eine Silhouette erschaffen und damit eine andere Zielgruppe erschließen. Dadurch, dass er früher die höchste Bedeutung hat und jetzt mit das wichtigste Modell nach wie vor ist und so auch seinen Anklang im Markt findet, besteht erstmal auch kein Grund quasi, da in eine andere Richtung mit zu laufen. Ganz easy eigentlich.
Wie ist denn die zukünftige Planung für die Silhouette, für den 99er? Also jetzt ohne das weniger wertschätzen zu wollen, dass jetzt gerade erstmal der 990 V5 gefeiert wird, aber wird es da einfach so weitergehen oder gibt es da schon konkretere Pläne zu sagen, hey, da ist, selbst wenn man diese Silhouette mit größter Vorsicht und Sorgfalt behandelt, gibt es trotzdem für die Zukunft schon ein, zwei, drei Plänchen in der Schublade?
Also V5 ist ja sagen gerade erst auf dem Markt. Es gibt jetzt quasi in der Schublade gerade noch nichts, was Richtung V6 deutet. Generell gibt es ein Update auf diesem Style dann, wenn wir sagen, okay, der Markt hat sich in gewisser Weise satt gesehen oder wir haben Novum, dass wir in diesem Schuh verbauen wollen, aber es ist kein Masterplan vorhanden, ab wann quasi eine Änderung kommt. Und wir werden es auch erstmal in V5 spielen, inline als auch mit gewissen Kollabopartnern dieses Jahr. Und was genauso kommt, wird man dann noch sehen. Da kann ich noch nicht so viel vorwegnehmen, aber es gibt auf jeden Fall einiges in petto, wo man sich drauf freuen kann.
United Arrows and Sun wäre, glaube ich, schon so eine dieser angesprochenen Collabs, die jetzt direkt zum Start kommt. Selbst wenn du jetzt natürlich sagst, dass du noch nicht so viel dazu sagen kannst zukünftig. Bei der V4 war zum Beispiel Stussy ein Collab-Partner. Wird es denn auch in die Richtung, zumindest in so eine Richtung weitergehen? Oder ist es eher so, dass man wie bei United Arrows and Sun bei Retailern auch bleibt? Oder gibt es auch sowas, was out of the box ist oder was mit Apparel-Brands geplant ist oder irgendwas Ähnliches?
Also unser Portfolio an Partnern ist sehr, sehr, sehr groß, von Designern, Retailern als auch anderen Marken. Wie genau quasi die Überraschungen dann alle aussehen, werde ich auf jeden Fall nicht vorwegnehmen, aber man kann sich auf jeden Fall auf vieles freuen mit bekannten Partnern, als auch vielleicht ein paar neuen Sachen.
Dann mal eine ganz persönliche Frage. Es ist, wenn man diesen Podcast vielleicht auch so ein bisschen verfolgt hat, jetzt keine große Überraschung, dass ich ein riesiger Fan dieser Silhouette bin. Von deiner Seite aus, so, wie gefällt dir denn eigentlich die Weiterentwicklung von V4 auf V5? Wie kommt es bei dir an? Ist das, bist auch hier zum Interview in Studio 2 ja auch schon mit 99 einmarschiert? Ist das auch so deine Silhouette?
Also 99 auf jeden Fall einer der Top-Picks quasi, wenn ich morgens aufstehe und gucke, was ziehe ich an. Ich finde den V5 vor allem am Fuß extrem gelungen. Ich war am Anfang doch skeptisch, muss ich sagen, als ich die ersten Bilder gesehen hatte. Da hatte ich ein Sample in der Hand und war so, okay, krass, man sieht eine Veränderung. Das Ding ist wirklich super wertig nach wie vor. Es ist einfach schlanker. Und ich hatte es vorhin angesprochen gehabt, man sieht es einfach am Fuß, dass der V5 extrem gelungen ist. Und freue mich auf jeden Fall, mir da demnächst ein paar Schätze dann an die Füße zu schnallen.
Glaubst du denn, dass der V5, der ja vielleicht, du bist ja jetzt in dieser Episode auch schon ein, zwei Mal gefallen, dieses Wort, dieses geflügelte, dieses Dad-Schuh-Thema. Glaubst du, dass der Schuh da eine gewisse Abhängigkeit an den Trend jetzt hat, dass er daran gekoppelt ist? Oder ist das auch was, wo du sagst, Mensch, völlig losgelöst davon, diese Silhouette gibt es seit 1982, die wird es auch 2032, Dad-Schuh-Trend hin oder her. Wie ihr es ja auch so schön selbst sagt, bei Dads in Ohio an den Füßen genauso geben wie bei Supermodels in London.
Also der Schuh hat schon ohne den Dad-Schuh-Trend funktioniert. Du hast selber gesagt, seit 82 gibt es den Style. Der hängt auf jeden Fall nicht an dem Dad-Schuh-Trend. Der wird so oder so funktionieren. Der wird von extrem vielen Menschen auf der ganzen Welt gefeiert, aus den allermöglichsten Branchen und Stilrichtungen. Und dadurch, dass es einfach hier nochmal ein Update quasi gekommen ist, dass ein Tick schlanker ist. Klar kann man sagen, okay, wir sind auch schlanker geworden auf dem Schuh, aber es ist auf jeden Fall immer noch der beliebte 99er Look mit einem Update, aber völlig losgelöst an sich von dem Trendgedanken, weil der Schuh schon immer funktioniert hat.
Ich bin tatsächlich ja auch sehr begeistert von dieser Silhouette. Amadeus, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, ist es so, wie ich es in den letzten 40, 45 Minuten mitbekommen habe, auch ein sehr großer Fan. Sascha Priesters, der aka The Moldaway, der auch in den USA mit war, ja auch hier im Podcast zu Wort gekommen ist, auch ein großer Fan dieser Silhouette. Fragen wir uns einfach mal gemeinsam, wie kann man eigentlich kein Fan von diesem Schuh sein?
Das ist eine sehr schöne Frage. Das ist eine Frage, die lässt sich auch gar nicht so leicht beantworten. Ich glaube, das ist ein Schuh, wie vorhin auch gesagt, der losgelöst von Trends funktioniert. Der hat seine Liebhabergruppe, was vielleicht manche Menschen abscheut, kann der Preispunkt sein. Aber wenn man sich ein bisschen mit der Materie befasst, sieht man, dass man für das Geld extrem viel Schuh bekommt, mit einer extrem hohen Wertigkeit. Und ich glaube, sobald man da einmal irgendwie ein Auge für hat und ein Gefühl für entwickelte, bleibt die Liebe eigentlich auch nicht mehr aus. Das ist ein Produkt, das überzeugt. Mich hat es auch extrem schnell überzeugt. Das ist einer der Schuhe, wie gesagt, den ich mir am liebsten um den Fuß schnalle. Und die Leute, die noch nicht das Glück hatten, den am Fuß zu tragen, sollten es einfach mal machen. Sobald du einmal drin stehst, glaube ich, wirst du mir beipflichten, willst du auch erstmal nicht so schnell wieder raus.
Ja, und dann zweiter Shoutout der Episode eben an Yassin. Vielen lieben Dank, dass du uns da noch diverse Fragen beantworten konntest. Ich finde es ja großartig, dass wir eben halt Leute auch dazu bewegen können, uns Rede und Antwort zu stehen, die halt eben genau sehr nah am Produkt dran sind und halt eben von der Brand kommen, weil die dann einfach nochmal Insights haben, die man sonst vielleicht nicht so kriegen würde. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Von daher vielen lieben Dank, Yassin. Ich finde es auch super, dass er meine Frage bezüglich der anstehenden Collabs schon mal so ein bisschen anschneiden konnte und schon mal so ein bisschen was verraten hat. Ich fand ja auch den 99er Seafoam, den es damals gab, extrem stark. Der kam ja im Juli 2018 in diesem Türkis in diesem Grün-Blau. Oh, der war sehr, sehr schön umgesetzt. Oh ja. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Auch zu erwähnen, Concepts, die natürlich immer einen krassen Job machen, die haben auf jeden Fall auf der 99 V2 Silhouette 2017 haben sie was Schönes umgesetzt. Und zwar in diesem Plum. Wie übersetzt man Plum vernünftig? Was ist das?
Eine Pflaume.
Ja, danke, du Pflaume. Ja, weil es ist so eine Art Lila, genau. Und das fand ich auch richtig stark. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was da passiert, weil jetzt haben wir ja zur Markteinführung in Europa am 4.5. haben wir den Grey Castle Rock, ne? Also das, was Simon am meisten liebt, wo ich aber auch sage, das ist für mich die New Balance Farbe überhaupt. Grau, so einfach und schlicht, wie sie ist, so schön funktioniert sie auf New Balance Silhouetten. Und halt aber auch eben ein All Black Colorway, der auch wirklich sehr, sehr schön rüberkommt. Also wenn man mal ein bisschen Auswahl braucht, hat man da auch noch einen schwarzen. Aber am 18.05., also auch gar nicht mehr so lange hin, kommt das ganze Ding nochmal in Navy. Mhm. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es nicht bei diesen drei Colorways bleiben wird, sondern dass man sich da auch nochmal ein paar andere Sachen überlegt und halt eben auch Kollaborationspartner ranholt. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf.
Bin ich voll bei dir. Wie du es gesagt hast, so dieser Grauton ist einfach das, was New Balance besser kann als, und da lege ich mich fest, als jede andere Brand.
Gehe ich mit.
Ich freue mich einfach auf das, was mit dieser Silhouette in diesem Jahr noch so passieren wird, insbesondere jetzt in den nächsten Wochen. Du hast es schon gesagt, mit den ersten drei Colorways. Aber wie gesagt, im Spätjahr kommt da sicherlich noch das ein oder andere mehr, worauf wir uns Frauen dürfen, aber worauf wir uns auch freuen dürfen. Und damit jetzt mal die Frage an dich. Amadeus, du hast den Schuh ja jetzt auch schon ein paar Mal getragen. Ich wüsste ganz gerne, was hast du? New Balance 99 V5, hat er dein Herz erobert?
Ich muss ja nochmal zurückgreifen auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Der V4 ist ja erst durch dich so richtig in meine Wahrnehmung gerutscht so und hat mir da schon immer sehr, sehr gut gefallen. Ich finde den V5 auf jeden Fall großartig. Also ist eine zeitlose Optik, ist ein geiler Materialmix, ist hochwertig gearbeitet. Es hat halt genau diesen Punkt, dass man sagt, ein klassischer Running-Schuh, der halt aber eben so auch auf Modeebene funktioniert, wenn man es mal so nennen möchte. Und ey, hands down, einfach wirklich ein guter Schuh. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt, was da in den nächsten Monaten noch passiert oder halt auch in den nächsten Jahren. Gibt es ein V6, ein V7? Also man kann davon ausgehen. Aber jetzt, state of the art, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, super Schuh.
Ich habe es ja auch im Verlauf der Episode gesagt, ich fand so ein, zwei Elemente erstmal ein bisschen verwirrend, wie dieses TPU-Element. Je länger ich es mir angeguckt habe, desto besser fand ich es. Und das finde ich schön, wenn es nicht eine komplett unauffällige Modellpflege ist, wo man sagt so, naja, okay, man hat vielleicht eine neue Farbe mit ins Sortiment genommen oder vielleicht das N ein Millimeterchen weiter nach links und auch etwas weiter nach unten eingerückt, sondern wirklich sagt, okay, es sind Veränderungen da. Und das finde ich, das finde ich gut, selbst wenn man halt mal einen Moment braucht, um sich diese Veränderungen an dieser Silhouette wirklich auch so dran zu gewöhnen und sich vor Augen zu führen und seine Meinung dazu zu bilden. Und ich finde, es ist ein wirklich großartiger Nachfolger und eine großartige Weiterentwicklung von V4 auf V5. Und ja, auch ich freue mich sehr jetzt auf die nächsten Wochen und Monate mit dem Schuh.
Also ich kann Rec One auf jeden Fall verstehen, dass er den 99er immer sehr gerne getragen hat. Und für mich rutscht der 99er V5 vor allen Dingen jetzt auch gerade in meine geliebte Richtung der 5er-Reihe und halt eben auch der 1500er-Reihe. Und deswegen freue ich mich sehr, dass der 99 V5 jetzt genau wie die 5er-Reihe und auch die 1500er sich perfekt in meinem Schuhschrank machen. Und freue mich da sehr darauf, dass es da wieder einen weiteren New Balance Schuh gibt, den man auf jeden Fall ohne Frage einfach wirklich abfeiern kann. Und damit haben wir eigentlich auch diese 28. Episode doch eigentlich sehr gut zu einem Fazit und zu einem Ende gebracht. Ich freue mich sehr auf die 29. mit dir, Simon. Wir haben auf jeden Fall viele, viele schöne Themen auf dem Zettel. Das reicht noch bis zu den nächsten Episoden. Deswegen auch nochmal vielen lieben Dank an euch, die uns da doch auch immer mal wieder ein paar Informationen geben oder auch sagen, hey, habt ihr nicht Bock, mal darüber zu quatschen? Ihr könnt euch fast sicher sein, das meiste steht echt schon auf dem Zettel. Wir haben auf jeden Fall richtig Bock drauf. Da wird vieles, vieles kommen. Und Knackfrage der Woche ist natürlich, wie findet ihr den 99 V5? Gefällt er euch? Freut ihr euch drauf? Habt ihr ihn vielleicht schon? Wie gefällt euch das Ganze drumherum? Lasst es uns wissen bei YouTube in den Kommentaren, bei Spotify, bei iTunes oder auch in der Instagram-Nachricht, gerne auch in den Kommentaren unter den jeweiligen Fotos. Da freuen wir uns immer sehr.
Und dann hören wir uns in Episode 29 wieder. Bis dahin, macht euch einen schönen Tag und Macht's gut. Tschüss.
Bis bald. Ciao.
Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.